Die PrEP, die Präexpositionsprophylaxe gegen HIV, gibt es ja mittlerweile auch in Deutschland als Kassenleistung, ist eine relativ sichere Methode zur Prävention von HIV, wird aber zum Teil aus moralischen Gründen kontrovers diskutiert. Vielleicht fangen wir einfach mal ganz vorne an. Kannst du uns ganz kurz erklären, wie PrEP ungefähr funktioniert?
Ja, also PrEP, die Präexpositionsprophylaxe, ist eine medikamentöse HIV-Prävention. Das heißt, im Gegensatz zu behavioralen, also verhaltensändernden Präventionstechniken, geht es darum, ein Medikament einzunehmen. Und dieses Medikament verhindert dann, dass man sich mit dem Virus infiziert, wenn man dem Virus ausgesetzt wird.
Und als Ursprung dieser Kontroverse, zumindest als einen Teil dieser Ursprünge dieser Kontroverse, benennst du unter anderem auch das Phänomen der Homonormativität. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Ja, der Begriff Homonormativität, das ist ein Konzept aus der Queer Theory, also aus der kritischen Beschäftigung mit Sexualität und der Normierung von Sexualität. Und es ist ein abgeleitetes Konzept von dem Konzept der Heteronormativität. Heteronormativität bezeichnet die Vorstellung, dass es normal, natürlich und richtig ist, dass es zwei Geschlechter gibt, männlich und weiblich, und dass die jeweils biologisch und sozial zusammenpassen. Also ein sich männlich fühlender Mensch ist in einem männlichen Körper und dass es gegengeschlechtliches, also heterosexuelles Begehren gibt. Der Mann begehrt eine Frau und andersrum. Und damit einher gehen eine ganze Reihe von Kulturtechniken und Normen, zum Beispiel die Ehe. Das Ganze wird in Verbindung gesetzt mit einem bürgerlichen Leben in der Familie und einem gewissen Konservatismus. Und Homonormativität bezeichnet jetzt eine Politik von Schwulen und Lesben, die sich diesem heteronormativen Lebensstil anpassen. Also eine Kernforderung homonormativer Politik ist die schwule Ehe, die schwule und lesbische Ehe beispielsweise.
Und ja, auch in Verbindung mit diesem Konzept der Homonormativität steht dann ja in der Diskussion manchmal so ein bisschen der Gedanke, du hast jetzt gerade schon die Ehe angesprochen, der Gedanke, dass es sowas wie richtigen und falschen Sex gäbe. Du sprichst in deiner Arbeit, aber du gehst nochmal quasi einen Schritt zurück. Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein Argument von Foucault vor allem, dass es nicht mal so etwas wie überhaupt natürlichen Sex gäbe. Warum nicht?
Genau, also dass es keine natürliche Sexualität gibt, bezieht sich auf die sozialkonstruktivistische Forschung zu Sexualität, die zeigt, dass die menschliche Sexualität immer von Kultur und Politik beeinflusst ist. Man kann sich gar keine menschliche Sexualität losgelöst von der jeweiligen Kultur und den Vorstellungen über die Sexualität vorstellen, weil der Mensch einfach ein soziales und nicht einfach ein nur natürliches Wesen ist. Und sehr eindrucksvoll sieht man diese grundsätzliche Sozialität der Sexualität in der Geschichte der Homosexualität. Homosexualität selber ist nämlich eine relativ junge Erfindung. Foucault und andere in den Queer Studies zeigen, dass Homosexualität erst im 19. Jahrhundert als Konzept erfunden wurde und in der Folge wurde eine schwule, lesbische Identität auch erst möglich. Vorher hatten die Menschen, auch wenn sie vielleicht so etwas wie gleichgeschlechtliches sexuelles Begehren hatten, keinen solchen Begriff der homosexuellen Identität. Es gab unterschiedliche Vorformen, pre-homosexual forms, der irgendwie gleichgeschlechtlichen Attraktivität, Freundschaft, Sexualität, aber die waren alle ganz anders, und zwar, weil sie ganz anders gedacht und beschrieben wurden. Und wegen diesem reichen Material an historischen Forschungen zu den ganz, ganz unterschiedlichen Arten und Weisen, wie Menschen ihre Sexualität leben und definieren, daraus kann man schließen, es gibt keine natürliche Sexualität, kein ursprüngliches Triebleben, das man entdecken könnte, wenn man soziale Normen einfach wegnimmt. Das heißt, es geht, wenn man um die Befreiung von Sexualität spricht, nicht um einfach das Wegnehmen von Normen, das Befreien von den Normen, sondern es geht darum, die Normen bewusst anders zu gestalten. Und da kommen wir dann wieder zurück auf das Konzept der Homonormativität. Man kann nämlich zeigen, und das mache ich in diesem Artikel, dass ein spezifisch homonormatives Selbstverständnis in der schwulen Politik im Gegensatz zu einem queeren, aktivistischen Selbstverständnis, dass das Schwulsein als eine Basis für solidarische Kritik an der heteronormativen Gesellschaft verstanden hat, dass ein solches eher konservatives, homonormatives Selbstverständnis auftritt, gepaart und verstärkt durch eine strengere Normierung und Stigmatisierung der Sexualität.
Und zu dieser Stigmatisierung hat ja auch ganz erheblich die AIDS-Epidemie mit beigetragen, die halt eben schwulen Sex diesen Anstrich des Gefährlichen halt immer gegeben hat. Und darüber würde ich jetzt gerne, nachdem wir hier so ein paar Grundlagen versucht haben zu klären, nochmal auf die PrEP, die Präexpositionsprophylaxe gegen HIV, zurückkommen. Es gibt eine Reihe von Argumenten dagegen. Eines davon ist die sogenannte Big Pharma und die dazugehörige Lobby, der dann hier vorgeworfen wird, dass man quasi das Ganze einfach kapitalistisch ausschlachten wollen würde, einen großen Kundenstamm erreichen will. Es gibt schließlich um ein Vielfaches mehr Menschen, die durch HIV bedroht sind, als Menschen, die die Krankheit tatsächlich behandeln lassen müssten. Ließe sich dieser Vorwurf schon im Zusammenhang mit dem Begriff Biopolitik bringen?
Ganz genau. Dieser Vorwurf, der lässt sich sehr gut im Zusammenhang mit dem Begriff Biopolitik bringen. Und das wird auch von manchen Queer-Theoretikern gemacht. Und ich habe gegenüber diesen Kritiken selbst eine kritische und skeptische Haltung. Ganz kurz zur Einordnung des Begriffs. Biopolitik ist auch ein Begriff von Michel Foucault und beschreibt, wie in der Moderne das Regieren grundsätzlich anfängt auf die Körper der einzelnen Individuen und auf die Bevölkerung als einen Kollektivkörper zuzugreifen und diese biologischen Prozesse zu steuern. Zum Beispiel interessiert sich die Politik dann plötzlich für Geburtenraten und für die Sexualität der Menschen, für Sterberaten. Es werden Medizinsysteme in größerem Ausmaß aufgebaut und so weiter und so fort. Versicherungen. Jetzt liegt es relativ nahe, aus einer kritischen Perspektive PrEP und die Pharmaceuticalization, also die Pharmatisierung der HIV-Prävention, einzuordnen in so ein historisches Narrativ einer immer stärker auf unsere Körper Zugriff nehmenden Biopolitik. Da ist dann das Narrativ ganz knapp zusammengefasst. Früher hat man uns Schwule nur normalisiert und kategorisiert und diskriminiert und heute zwingt man uns, täglich Pillen zu nehmen. Ja? Also das ist jetzt ganz, ganz so flach steht das da nirgendwo, aber das ist jetzt eine starke Dramatisierung und Zusammenfassung dieser Kritik. Und ich kritisiere daran in dem Artikel, dass das ein sehr einseitiges Bild von Biopolitik ist, eines, bei dem die Handlungsmacht von AktivistInnen vor allen Dingen, aber auch anderen politischen Akteuren eigentlich gar keine Rolle spielt, sondern es sieht da so aus, als ob sich die Biopolitik so fast automatisch über uns entwickelt und uns eben bestimmte Dinge aufdrängt. Jetzt ist es aber bei PrEP so, dass PrEP in erster Linie eine Community-Forderung war, ähnlich wie die Weiterentwicklung der HIV-Medizin insgesamt sehr, sehr stark in Auseinandersetzung und Zusammenarbeit mit der schwulen Community und der queeren Community stattfand. Und dieser Aspekt, ich sag mal, des basisdemokratischen Elementes in der Einführung von PrEP, wir wissen ja, es gab Proteste dafür und Aktivismus dafür, dass das überhaupt von der Kasse übernommen wurde, das geht verloren, wenn man das so einseitig, also einen top-down, von oben nach unten ablaufenden biopolitischen skizziert. Und um dem einen Begriff entgegenzusetzen, habe ich in dem Artikel den Begriff der demokratischen Biopolitik geprägt für diesen Fall der PrEP. Und das ist in diesem Theorieuniversum der Biopolitik eigentlich schon ein Oxymorum, also ein Widerspruch. Und das reizt mich theoretisch daran, zu zeigen, dass Biopolitik eben auch so demokratisch funktionieren kann.
PrEP bietet ja vor allem die Möglichkeit, schwulen Sex von dem Stigma des HIV-Risikos zu befreien. Was bedeutet das genau wiederum darüber hinaus für schwule Identitäten eigentlich?
Also, erstmal ist nochmal wichtig, auf die Homonormativität und das Stigma zurückzukommen. Also meine historische These ist, dass die AIDS-Krise den Druck auf schwule Politik erhöht hat, eher in eine homonormative Richtung sich zu entwickeln. Das liegt daran, dass in der AIDS-Krise das soziale Stigma bis zu Vernichtungsfantasien, die Homophobie ganz, ganz stark zugenommen hat und es deswegen eine naheliegende politische Option war, sich in der schwulen Politik eher als bürgerlich, eher als angepasst zu geben, um dadurch gleiche Rechte zu fordern, also zu sagen, hey, wir sind gleichwertige Bürger, wir sind nicht irgendwelche Perversen, deswegen fordern wir gleiche Rechte. Das funktioniert natürlich nicht so gut, wenn man das, was man heute queere Politik, radikale Politik, das, was damals noch die Tunden waren und deren Aktivismus, wenn man also seine Andersartigkeit in den Mittelpunkt rückt, dann funktioniert diese Politik der Angleichung, der Forderung gleicher Rechte nicht so gut. Zumindest waren das die strategischen Erwägungen und man kann das jetzt aus der heutigen Perspektive nachträglich so rekonstruieren, dass eben die AIDS-Krise zu einer Verstärkung des Stigmas und darüber dann als Reaktion einer Verstärkung der Homonormativität geführt hat. Und diese Homonormativität hat zu einer Abwertung von bestimmten schwulen Lebensformen und auch Sexualitätsformen geführt, nämlich allen, die irgendwie in die Richtung des Perversen gingen und vor allen Dingen während der AIDS-Krise alle Arten der irgendwie unsafen Sexualität. Das heißt, das Kondom wurde zu einem quasi universellen Symbol des respektierten und guten und verantwortungsbewussten schwulen Sexes und Sex ohne Kondom wurde stark stigmatisiert. PrEP ändert jetzt diese ganze Konstellation einer unheimlich stigmageladenen schwulen Sexualität, die sehr, sehr stark auf der Unterscheidung zwischen guten Schwulen und schlechten, perversen, gefährlichen Schwulen beruht. Weil PrEP dadurch, dass schwuler Sex jetzt zum ersten Mal seit 40 Jahren befreit ist von seiner potenziellen Tödlichkeit, löst PrEP diese Basis für diese Stigmatisierung der schwulen Sexualität und damit der Entstehung von Homonormativität und der entsprechenden konservativen Politik auf. Und das heißt im Umkehrschluss, dass durch PrEP wir jetzt in einer historischen Situation sind, in der die schwule Politik wieder queerere und solidarische Formen annehmen könnte. Zumindest wird sie nicht mehr durch stigmatisierte Sexualität und die damit zusammenhängende Homophobie und den Normalitätsdruck so stark in so eine homonormative Richtung gedrückt.